Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Ich habe heute einen schüchternen Mattes dabei und ich muss versuchen, ihn jetzt so ein bisschen herauszukitzeln und rauszuholen, damit er sich auch traut, mit uns zu sprechen. Hallo Mattes.
Nee, ich will nicht.
Was ist denn los bei dir? Mein Kleiner, komm doch mal her. Kriegst du eine Cola und ein Eis?
Sag das nicht so. Das ist wirklich komisch, wenn du das so sagst. Ja, ich fühle mich wieder wie ein Kind, denn in den vergangenen Wochen habe ich sehr viele Kindercomics gelesen. Ich werde noch sehr viele Kindercomics mehr lesen, denn ich habe einige Sachen beim lieben Philipp angefragt, der Philipp Kolek, der ja über Comic-Pressearbeit macht, habe ihn so gefragt, was gute Titel sind. Ein paar kenne ich schon. Und wow, der hat's gut gemeint. Der hat mir sehr, sehr viel Input gegeben. Schöne Grüße an Philipp. Und ja, ich habe mich an einen ersten Stapel gewagt, gemeinsam mit meinen Kids. Wobei ich sagen muss, dass der Jüngere mit seinen 4 Jahren noch nicht so richtig viel Sitzfleisch hat. Der hängt an manchen Illustrationen mehr oder weniger. Aber der Große ist schon mittlerweile ein ziemlich differenzierter Mitkritiker.
Das glaube ich sofort. Und wie ist es so gelaufen?
Das ist ziemlich gut gelaufen und hat mich auch richtig gut unterhalten. Alle 4 Bücher haben gemein, dass sie geschrieben sind von Patrick Wirbeleit. Der hat zusammen mit Uwe Heitschötter die ursprünglich bei Reprodukt erschienene Reihe Kiste gemacht. Hat, glaube ich, jeder schon mal was von mitbekommen, hat zu Recht Preise gewonnen. Es gab damals diese Geschichte beim ersten Erlanger Comic-Salon, wo wir waren, wo der Preis nicht entgegengenommen wurde, weil man gesagt hat, dass viele Künstler zu Unrecht noch nicht bedacht werden bei diesem Preis und man da ja sehr, sehr solidarisch darauf verzichtet hat, den Preis entgegenzunehmen.
Ich entsinne mich, ja. Unser erstes Mal Erlangen, glaube ich.
Genau, also das war ein ziemlicher Aufreger. Unter anderem Herr Wirbeleit, glaube ich, in diesem Brief, den er da hat verlesen lassen, gesagt, dass er das nicht möchte, solange Künstler wie Sascha Wüstefeld nicht mit sowas bedacht werden, mit dem er später auch ein Buch gemacht hat. Das war jetzt noch nicht dabei, das hebe ich mir für einen besonderen Moment auf, freue ich mich sehr drauf. Der hat's raus. Vielleicht einmal für alle, die Kiste noch nicht kennen, ist eine Comicreihe mittlerweile in 4+2 Bänden, ich erkläre das gleich näher, wo es um Mattes, einen ziemlich normalen Jungen geht, der einen lebendigen Pappkarton kennenlernt. Der heißt Kiste und ist die Werkzeugkiste des Zauberers Tamios Bartelstrunk. Und der hat ein sehr kindliches Gemüt, dieser Kiste. Ist dumm, ist ein hartes Wort, aber er ist auf jeden Fall auch nicht schlau.
Ein bisschen einfältig.
Genau. Und er hat halt so ein bisschen wie diese multidimensionale Kiste aus Birnbaumholz bei Terry Pratchett, kann er sehr, sehr viel in seinen Inhalt packen.
Mm, ja.
Und das gibt natürlich Setups für einige spannende Abenteuer. Und ja, also 4 großartige Comic-Abenteuer, die ich wirklich schon richtig, also ich habe jeden Band mindestens 3-mal mit meinem Jungen schon gelesen. Die neueren auch durchaus 5-6-mal. Es gab dann einen Ausflug in zu Löwe Wow. Das ist diese Halb-Comic, Halb-Kinderbuch-Geschichte, die unter anderem auch diese Wächter von Tal gemacht haben, die wir hier mal besprochen haben, vom Zapf, die ganz, ganz tolles Artwork hatten. Da gab es so ein Ferienprogramm-Ding. Und jetzt ist ein dezent illustrierter Roman, diesmal auch nicht von Uwe Heitschötter, sondern von einer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mariam Ben Arab heißt die Dame. Ein etwas anderer Stil, die Augen sind eine andere Schule, die haben alle etwas mehr so Schlaucharme, so etwas gummierig, aber wirklich wunderschöne Illustrationen, außer auf dem Cover, aber schwarz-weiß und deutlich dünner gesät als natürlich in den Comics, aber auch als bei dem Löwe-Wow-Ding. Und das erste Mal bei Kiste gibt's einen Antagonisten. Ja, also die Geschichte ist, dass Mattis mit seinen Eltern nach Schottland fährt und im Keller dieses Herrenhauses, in dem die da Urlaub machen, gibt es einen Gnom, der Finsteres im Sinne hat. Und ja, da kommt natürlich auch Kiste ins Spiel, auch wenn der in Deutschland zu Hause geblieben ist. Und das haben wir mit großer Spannung jetzt über ein paar Abende verteilt gelesen. Ich fand ein bisschen schade, dass es mit dieser Feind- und spannungsfreien Formel bricht. Mhm. Weil das war ein bisschen das, was es immer ausgezeichnet hat. Es gibt nicht so wirklich einen Bösen, es gibt nicht so wirklich was, wovor man Angst haben muss. Aber für meinen Großen war es jetzt toll, diese Figuren, die er jetzt über Jahre kennt und lieben gelernt hat, dieser neuen Bedrohung ausgesetzt zu sehen. Und das Thema des Buches sind tatsächlich Ängste. Und die Auflösung ist so ein bisschen, warum es manchmal gut ist, Ängste auszuhalten und sich denen zu stellen, statt denen aus dem Weg zu gehen. Insofern ist es nicht jetzt einfach ein Twist, dass man sagt, da sollen jetzt doch böse Monster kommen, damit wir besser Actionfiguren davon verkaufen können. sondern das hat tatsächlich Hand und Fuß und Sinn.
Ja. Wie ist das denn, wenn man das lesen möchte? Sollte man die vorher die Bände alle gelesen haben, die rausgekommen sind? Oder willst du sagen, nein, da kann man so reinstarten?
Nee. Ich glaube, das macht mehr Spaß, wenn man die vorher gelesen hat. Aber es wird eigentlich erklärt, wer ist Kiste, warum kann der das, wer ist Tameus Bartelstrunk. Es gibt auch so gewisse wiederkehrende Muster. Also zum Beispiel, wenn Erwachsene Kiste sehen, erstarren sie. Nur Kinder können Kiste sehen. Und Tameus Bartelstrunk, weil er ihn halt verzaubert hat. Und dann gibt es so ein grünes Pulver, mit dem die wiedererweckt werden müssen. Ah. Und das ist so ein Muster, das passiert in mehreren Geschichten, das wird dann wieder erwähnt. Genau wie wieder erwähnt wird, dass Mattis von Bartelstrunk einen Schlüssel bekommen hat, mit dem er irgendeine Tür aufschließen kann und dann quasi wie durch ein Portal zu Kiste und Tameus in diese Waldhütte kommen kann.
Ne? Ja, und diese, also nur so kleine Elemente eigentlich, die wiederkommen, aber nicht das
Ganze. Exakt. Und diese Elemente, die werden immer mal wieder in ein, zwei Nebensätzen erklärt. Also es gibt keine Reihenfolge, die man da einhalten muss. Und tatsächlich lesen wir die auch immer wieder durcheinander. Und abgesehen davon, dass es so eine erste Konfrontation mit Jana, das ist eine Freundin, die aber zuerst Babysitter bei Mattis ist, dass es halt ein Buch gibt, wo die sich kennenlernen und danach sind die halt befreundet, gibt es keine Kontinuitätsreibung.
Mhm. Und wie ist das vom Leseralter her? Würdest du sagen, die Bücher sind alle gleichermaßen fürs selbe Leseralter gedacht? Oder würdest du sagen, das ist schon, man wächst damit?
Also grundsätzlich bin ich, das haben wir schon oft thematisiert, gegen so strikte Altersvorgaben und Korsettkonstrukte, weil ich glaube, dass Kinder sehr unterschiedlich sind. Und mein erster Sohn hat im Alter von 4 schon echt Sitzfleisch gehabt und sich wirklich geduldig und interessiert Geschichten angehört. Und der zweite ist halt körperlicher. Der flüchtet dann schneller. Der muss dann wieder beschäftigt, aktiv und so weiter sein. Ich glaube, dass durchaus bei interessierten Kindern, die da Sitzfleisch für haben, das ab 4, 5 schon funktioniert, auch mit den Comics, die ich dann mit verschiedenen Stimmen lese. Wegen der etwas spannenderen Natur würde ich, und weil es halt mehr Text ist und das mehr Ruhe und Geduld erfordert, würde ich dieses Kinderbuch Kiste, der hinterhältige Gnom, für etwas größere Kinder empfehlen.
Ja. Verstehe ich. Gerade wenn man dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht.
Genau. Auch für ich glaube, dezent ältere Kinder. Also er hat sich ausgeschüttet vor Lachen, aber ich glaube, das hätte nicht vor 2 Jahren schon so gut funktioniert, ist Gorm Grimm. Das ist eine bei Kiebitz erschienen. Ach, das müssen wir noch kurz sagen. Kiebitz hat wie Reprodukt den Deutschen Verlagspreis 2023 gewonnen, zu Recht. Und Kiebitz ist ein Kindercomic-Verlag. Über die Personalien weiß ich gar nicht so genau Bescheid. Ich glaube aber, das sind auch Leute, die noch mit bei Reprodukt sind oder die miteinander verbunden sind. Und also Kiste wechselt jetzt zu Kiebitz. Und die neue Auslieferung, auch der älteren bei Reprodukt erschienenen Bände, kommt jetzt halt mit Kiebitz-Logo raus.
Mhm.
Ja? Genauso wie eben dieser hinterhältige Gnom und wie Gorm Grimm. Das ist von Anfang an erschienen bei Kiebitz. Ist von Patrick Wirbeleit, wie alles, was wir hier heute vorstellen, zusammen mit Kim. Das ist ein Strich, der mich etwas mehr an so europäische Funnies erinnert.
Ich musste so ein bisschen an Marvel denken, wo ich gerade über die...
Bei Gorm Grimm tatsächlich?
Ja, so ein bisschen, von den Outlines her.
Also ich
so ein bisschen.
Ich finde das deutlich europäischer und asterixiger.
Als Marvel? Also ja. Nicht Marvel, sondern Marvel?
Ach, der deutsche Zeichner? Marvel, den Zeichner meinst du? Ich dachte, du meinst hier Marvel, die
Superhelden. Nein.
Ja, nee. Tatsächlich. Also das so ein dezent zittriger Tuschestrich.
Genau.
Ja. Davon hat es auch ein bisschen was. Gefällt mir aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehr kräftige Farben. Und so ein Zwischending halt aus klassischen franco-belgischen Sachen und gewissen Eigenheiten, die ich eher aus modernen Kinderbüchern kenne. Also die kleineren Augen, etwas weniger Schnörkel und Auswüchse am Ende von den Tuschelinien, also nicht ganz so verspielt und grazil, wie du das so bei so franco-belgischen Klassikern hast. Aber das ist meine sehr viertelkompetente Schilderung dessen, was ich da sehe. Im europäischen Bereich habe ich jetzt nicht so viel gelesen und habe ich auch nicht so viel rhetorisches Fleisch auf den Knochen. Aber ihr könnt euch ja die Leseproben durchaus ansehen. Es sieht toll aus und es macht sehr großen Spaß und es ist anders als Kiste. Sind die beiden Bände, die ich jetzt gelesen habe, bereits einer Kontinuität folgend. Also das ist eine Geschichte, die offensichtlich fortläuft und aufeinander aufbaut.
Ah, okay. Ja, das ist dann der große Unterschied.
Denn Gorm Grimm ist der Sohn einer Wikinger-Anführerin von Helga, der immer Probleme macht, wenn Helga auf Raubzügen ist. Weil der das halbe Dorf leer frisst und nervt. Der hat sehr viel Hunger und ist sehr stark. Und Gorms Vater bittet dann den Schamanen, eine Lösung für das Problem zu finden. Und der Schamane des Dorfes schickt Gorm in die Zukunft, aus Versehen, sehr weit. Planen das erst ein bisschen anders. Ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich es gelesen habe. Das geht auf jeden Fall schief. Und er landet bei diesem Jungen. Der aber ein ganz anderer Typ als Mattis in Kiste ist. Also es ist zum Beispiel am Anfang immer wieder ein Diskussionspunkt mit seinem Vater, dass er ein sehr großer Technikgeek ist und immer zocken und Computerspiele im dunklen Zimmer und nicht rausgeht mit seinen Freunden spielen. Ist ein sehr pfiffiger Junge. Und Gorm findet halt bei diesem jungen Unterschlupf, der ein bisschen diese moderne Welt mit all diesen Zaubereien erklärt. Und weil der Junge ein Smartphone in der Tasche halt hält Gorm ihn auch für einen mächtigen Schamanen dieser Zeit. Und ab und an gibt's halt Zeitsprünge, dass wir zurück in diese Wikinger-Zeitlinie gehen und dann feststellen, dass die Mutter inzwischen zurück ist, die Helga, und richtig stinksauer auf den Schamanen und ihren Mann ist, dass ihr kleiner, süßer, 2,5 Meter Junge weg ist. und dass sie den ganz schnell wieder beibringen sollen, weil sonst richtig Kasala kommt.
Ja gut, und dann kann man ja auch unzufrieden sein. Ja.
Genau, also das wird sich jetzt wahrscheinlich im dritten Band, auf den ich auch ganz gespannt bin, der ist aber, glaube ich, erst kürzlich erschienen, wird sich das verdichten. Das ist, auch wenn es keinen Bösen, keinen Antagonisten gibt, ist das etwas actionreicher, also allein durch so Tatsachen wie Gorm will immer jagen. Und manchmal, weil der Junge ihm dann halt beibringt, hey, du musst vor Autos aufpassen, da musst du Angst haben, die können dich platt fahren. Aber Gorm hat vor gar nichts Angst. Und schlägt jetzt den weißen Sportwagen von dem schnöseligen Nachbarn kurz und klein und haut den komplett kaputt, um zu demonstrieren, dass er keine Angst hat. Oder bringt dann, weil er irgendwie was anderes weggefuttert hat aus dem Vorratsschrank, klaut er dann im Wald ganz viele Wildtiere und setzt sie denen in den Vorgarten, damit die wieder zu essen haben. Also lebende Wildtiere.
Schön, ja.
Genau.
Also, spielt immer so ein bisschen mit der kulturellen Ungleichheit.
Ganz genau. Also das ist der große Aufhänger. Julius heißt der Junge. So, jetzt habe ich es wieder. Musste einen kurzen Blick drauf werfen. Ebenfalls bei Kibitz erschienen und sehr stark durch die etwas actionreichere Herangehensweise und auch dadurch, dass der Junge Identifikation für etwas ältere Kinder gibt, auch mit dieser Videospielerei, mit diesem Rausgehen, mit Schulaufgaben und so weiter, ist die Identifikationsfigur etwas älter und die Komplexität ist eine andere, dadurch, dass die Bände eine Reihenfolge und eine Kontinuität haben.
Ja. Ja, das ermöglicht natürlich ein bisschen andere Erzählweise, als genau, wenn man immer was Abgeschlossenes für sich erzählen muss, ja.
Ich würde aber auch sagen, dass das nochmal, ich halte nicht viel von Altersfreigaben, ihr kennt eure Kinder besser, aber ich glaube, für die meisten Sechsjährigen ist das ein großer Spaß und auch gut zu verstehen.
Ja, wie ist es mit Cliffhangern? Halten sie sich da zurück oder hast du schon...
Nee, also es gibt immer Cliffhanger in dem Sinne, dass hier, du musst jetzt, wenn du wissen willst, wie es weitergehen muss, musst du den nächsten Band, das ist gar nicht so. Also ja. Mich interessiert es natürlich, wie es weitergeht. Es gibt auch so spannende Sachen, dass zum Beispiel Julius in der Schule was über Helga gelernt hat und Gorm dann auch sagen kann, hey, deine Mama, die Helga, von der habe ich in meinem Buch gelesen, die hat vor langer Zeit gelebt. Das ist ganz spannend, wie sich das weiterentwickelt. Aber Cliffhanger im klassischen Sinne, nein. Da bleiben Kinder auch am Ende der jeweiligen Geschichte befriedigt zurück.
Sehr schön. Das freut mich. Das freut mich.
Last but not least, das Highlight. Weltraumpolizistin Oma Gurke. Das ist ein wilder Titel.
Ja, ich bin sehr gespannt. Als du mir das eben sagst, das musst du ja erstmal suchen.
Ich glaube tatsächlich, dass das nicht nur für Kinder interessant ist. Also das werde ich mir, glaube ich, auch nochmal durchlesen. Wie alles heute von Patrick Wirbeleit geschrieben, wie alles heute bei Kibitz erschienen, die wirklich nicht nur als Verlag für Kindercomics angetreten sind, sondern auch einen krassen Qualitätsstandard abliefern. Also alles, was ich bis jetzt von denen in die Hand genommen habe, war mindestens sehr gut. Und Oma Gurke ist eine Klasse für sich. Da geht's um Helga, ich glaube Helga heißt sie mit Vornamen. Also, die Dame heißt tatsächlich Gurke und lebt in einem Seniorenheim. Und sie hat ganz andere alltägliche Probleme als der Robopolizist am anderen Ende des Universums. Der muss nämlich Jagd machen auf Verbrecher, die stricken. Denn Stricken ist in dieser Welt untersagt, denn in Strickwerk können Menschen unterschwellige Botschaften, also Menschen, Aliens, Roboter, unterschwellige Botschaften, ihre eigene Meinung ausdrücken. Das ist nicht erwünscht. Es sollte alles in geregelt, also hier dieser Polizeibot, der möchte, dass das alles so läuft, wie das vorgegeben ist, und da soll keiner auf die Idee kommen, ja, aus der Reihe zu tanzen und seine eigenen Wahrnehmungen und Bewertungen der Welt abzusondern. Deshalb wird da nicht gestrickt. Und durch einen intergalaktischen Zufall tauschen Oma Gurke und dieser Polizeibot jetzt Positionen. Das heißt, Oma Gurke sieht sich in dieser Rüstung und muss jetzt strickende Aliens in heruntergekommenen Strickspelunken jagen, während der Polizeibot im Seniorenheim jetzt neben anderen Omis und Opis sitzt und sich so deren Sicht auf die Welt und das Leben anhören muss.
Ganz alltägliche Situation.
Ja. Passiert ständig. Und es ist abgesehen von einer sehr schnellen, actionreichen, bunten Geschichte, die sehr cartoonig ist. Es hat ein bisschen was von Adventure Time vielleicht. Also es sieht nicht aus wie Adventure Time, aber die simple Geometrie von den Figuren, die Farben und diese ganzen Nerd-Anspielungen. Also es gibt in dieser Kneipe gibt's halt ganz viele Star Wars-Anspielungen. Da steht auch, sitzt auch so eine Art Java davor. Also so eine braune Kutte, aus der gelbe Augen rausgucken. Und diese Popkultur-Referenzen und dieses klamaukige, schnelle und laute trifft halt darauf, dass so ein Demokratieverständnis gebildet wird. Weil also für mich eine der großartigsten Szenen überhaupt ist, wie dieser Polizeibot neben einem Opi im Altersheim sitzt, der auch erst nicht so richtig versteht, dass das ein außerirdischer Roboter ist, weil er seine Brille nicht aufhat. Und die tauschen sich dann aus und erklärt dann, warum Stricknadeln verboten sind, weil nicht gestrickt werden soll und dass der Weltraumpolizei-Chefbot für alle anderen denkt. Und dann erklärt er dem, dass er das nicht gut findet und dass das in Deutschland, wo er da lebt, es das auch schon mal gegeben hat und dass das gar nicht gut ausgeht, wenn einer die Entscheidung für alle trifft und nicht alle mitentscheiden dürfen.
Nice, ja.
Und genau, also das ist demokratische Früherziehung at its best, weil da eben nicht Ideologieplattitüden breitgetreten werden, sondern wirklich erklärt wird, hey, das ist deshalb nicht cool, weil der Polizeibot erklärt auch, ich finde manche Sachen bei meiner Arbeit finde ich gut. Ich finde jetzt gut, dass man sich nicht gegenseitig wehtun oder Sachen wegnehmen darf. Also der erklärt schon, das ist kein Anarchist, der erklärt, warum grundsätzlich die Einhaltung von Gesetzen und Regeln untereinander eine gute Sache sein kann. Und etwas so Wichtiges und so Komplexes in etwas unterzubringen, was Kinder aber rein als charmante Unterhaltung aufnehmen und sich davon gefangen nehmen lassen und das spannend finden und über die Oma, die da auf diesem Weltraumroller und die Düse nicht auskriegt und dann seitenlang ohne Dialog irgendwie rumgeschossen wird und dann gegen ein Alien kämpft, das einen riesigen lila Schal strickt, mit dem es dann Sachen durch die Gegend schmeißen kann, wie mit so einer riesigen Zwille. Und dann antwortet sie wieder mit ihrem Iron Man Robocop Anzug. Das ist total cool und vielleicht der beste Kindercomic, den ich bis jetzt gelesen habe. Weltraumpolizistin Oma Gurke von Patrick Wirbeleit und Stefan Lomp.
Cool. Und in sich auch abgeschlossen, ja?
Ja, also ich halte nicht für ausgeschlossen, dass das fortgesetzt wird. Es befindet sich aber keine Nummer auf dem Buchrücken. Ist, glaube ich, auch eine relativ neue VÖ, ist 2-3 Monate oder sowas alt, dass ich das habe aufblitzen sehen.
Ja.
Dagegen kann man aber halten, dass generell bei den Kiebitz-Sachen, glaube ich, nicht unbedingt Nummern auftauchen. Also auch bei Gorm Grimm gibt es keine Buchrückennummern. Okay. Wo mich das da am Anfang ein bisschen fertig gemacht hat, weil ich immer wieder den Falschen gegriffen habe, weil die ja doch eine Reihenfolge haben. Also kann sein, dass da noch was kommt, ist aber wundervoll für sich alleinstehend.
Sehr schön. Ja, ich finde das Cover ja schon alleine sehr ansprechend.
Ist super.
Weil sehr bunt, sehr, sehr groß, sehr laut.
Und es hat halt, also es ist epischer als die anderen Wirbeleit-Sachen. Es spielt in mehr Schauplätzen, das ist auch wichtig. Also das ist auch was, glaube ich, Kiste und Gorm Grimm schon ein bisschen unterscheidet. Es sind weniger handelnde Personen, irgendwie ist es alles nicht so laut, weniger Schauplätze, weniger gefühlt. Und bei Oma Gurke wird halt das Gas nochmal durchgetreten. Das ist deutlich wilder.
Ja. Was hat dein Sohn dazu gesagt?
Er fand das mega gut und vor allem hat er viele richtige Fragen zum Stricken, zum eigene Gedanken machen, worüber der Mann denn da redet, was es da gegeben hat früher. Viele richtige und gute Fragen gestellt. Das heißt also, er hat sich nicht nur davon unterhalten lassen, sondern fand auch ganz interessant diese Lebensweisheiten und Perspektiven darauf, die ausgetauscht wurden.
Sehr cool. Ja, ich glaube, da haben die Zuhörer jetzt eine große Auswahl an Titeln.
Ja, und das ist wirklich nur ein Fragment von den Sachen, die ich insgesamt in Vorbereitung habe, die ich vorliegen habe. Es wird aber auch schwer daran anzuknüpfen, weil der Wirbelleit echt, echt gut ist.
Das freut mich. Davon haben wir ja alle was.
Da genau.
Bin ich mal gespannt, womit du nächstes Mal schon um die Ecke kommst. Klingt ja so, als würde da noch einiges kommen.
Genau, in den Kommentaren beim Podcast-Anbieter eurer Wahl oder auch in unserem Discord dürft ihr mich auch gern wissen lassen, ob das aufschlussreich war. Ich weiß, dass viele junge Eltern auch unter unseren HörerInnen sind. Und sagt mal Bescheid, ob ihr das interessant findet, ob es vielleicht Titel gibt, die ihr interessant findet, an die ihr euch bislang noch nicht rangetraut habt. Vielleicht habe ich die sogar schon vorliegen und ob so Kinderspecials in Zukunft für euch auch interessant sind.
Genau. Gebt uns gerne Feedback, ihr kennt die Wege. Und dann sage ich dir, bis zum nächsten Mal, Mathis. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.